Das Wort wurde Fleisch. So. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich grüße Sie zum Gottesdienst heute am Christfest mit dem Wochen- und Tagesspruch aus dem Johannesevangelium. Sie haben schon gehört, der Posaunenchor gestaltet den Gottesdienst mit. Ihnen hat sein Zucken in die Hände gezaubert, mir ein Grinsen ins Gesicht und ich habe es eher im Fuß gehabt, das Zucken. Ich bin gespannt, was wir noch für schöne Sachen hören. Ich wollte zur Einleitung noch sagen, dieses eine Wort hat Luther ein bisschen missverständlich übersetzt. Also das Wort wurde Fleisch, ja, und wohnte unter uns. Eigentlich steht da zeltete. Zeltete unter uns. Ich denke heute, bei diesem Wetter, wo es draußen kalt ist und ungemütlich, wo man vielleicht der ein oder andere sich gefragt hat, will ich wirklich aus dem Bett raus und da hinaus? Will ich das wirklich, wenn es gestern auch ein bisschen später wurde? Das trifft genau die Situation, denn das spielt an auf die Wanderung durch die Wüste von den Israeliten. Da haben sie gezeltet. Und der Evangelist Johannes sagt, so hat Gott es auch gemacht. Er hat seine feste Wohnung verlassen und auf sein Bett verzichtet, um es mal im Bild zu sagen. Und er hat das Leben der Menschen geteilt. Aber nicht nur geteilt, sondern in ihm kommt Gott selber und er ist der Retter. Und da lade ich Sie ein, das zu besingen. Brich an, du schönes Morgenlicht, die Nummer 33. Bitte erheben Sie sich. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten gemeinsam einen Psalm aus dem Neuen Testament, der besingt, was oder wer da geboren wurde. Es ist der Hymnus aus dem Kolosserbrief im violetten Teil bei der Nummer 765. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Wir beten weiter. Ewiger Gott, wir finden dich in deinem Sohn, einem Kind, zart und verwundbar. In ihm leuchtet deine Liebe auf, strahlend wie ein nie verlöschendes Licht. Deine Liebe, die von Anfang an war und bleiben wird, die uns nicht verloren gibt in Ewigkeit. Deine Liebe, die uns erneuern will und mit Hoffnung erfüllen. Öffne unsere Herzen, dieses Wunder zu erfassen, damit wir dein Licht, das in die Welt gekommen ist, mit eigenen Augen sehen, um dann auch mit unserem ganzen Leben deine Zeugen zu werden. Und höre, was wir dir in der Stille sagen.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Thank you. Als Schriftlesung hören wir auf Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Er kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtete, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
An diesem hohen Festtag antworten wir auf das Gehörte mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Und ich bitte, dass wir heute einmal das nizänische Glaubensbekenntnis sprechen. Stammt aus dem 4. Jahrhundert von einer Synode. Wenn Sie es so wie ich auch nicht auswendig können, dann können Sie es auch lesen. 687 im violetten Teil. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. Ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
Hört der Engel helle Lieder, wir singen vom Lied 54 die drei Verse.
Thank you.
Wir hören heute am Christfest nach der Ordnung unserer Landeskirche einen Abschnitt aus dem Neuen Testament, aus dem Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler Titus. Ich lese Gottes Wort. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Liebe Gemeinde, heute Nacht erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Und die verändern alles. Das ist der rechte Weihnachtsgruß. Darum ist dieses Predigtwort aus dem Titusbrief auch ausgesucht worden für das Christfest. Da wurde ein Kind geboren, aber an diesem einen Kind allein hängt die ganze christliche Hoffnung und alle Erwartungen. Wir haben es gesungen, wie es Johannes Rist gedichtet hat. Dieses arme Knäbelein soll unser Trost, also unser Halt und Freude sein. Dazu den Satan bezwingen und letztlich Frieden bringen. In was für eine Welt kommt der Heiland und Retter? Ich lese von den jugendlichen Träumen und ernüchternden Erfahrungen eines mittlerweile alten Mannes. Er heißt Axel Kühner. Er schreibt, als ich 20 war und durch das Land fuhr, sah ich die Häuser mit Augen der Sehnsucht. Hinter jedem Fenster dachte ich mir ein Glück, an jedem Tisch ein gutes Gespräch, an jedem Feuer eine behagliche Wärme. Ich träumte von sonnendurchglühten Zimmern, von gemütlichen Lampen und geborgenen Menschen. Hinter jeder Tür wähnte ich eine große Liebe eingeschlossen. Die Tage stellte ich mir freundlich und die Nächte selig vor. In meiner Sehnsucht wünschte ich mir solch ein Haus voller Wärme und Glück, mit Mauern der Geborgenheit und Türen der Freiheit. Ich träumte von einem Heim voller Liebe und Lachen, mit Büchern und Liedern, gemeinsamer Arbeit und fröhlichen Festen. Wo wird es so ein Haus für mich geben? Wenn ich heute mit 50 durch das Land fahre, sehe ich die Häuser mit anderen Augen. Ich weiß, dass in jedem Haus ein Leid wohnt, sich Ängste und Sorgen eingenistet haben. Ich denke an durchkämpfte Tage und durchwachte Nächte. Ich sehe Menschen streiten und weinen, höre sie schweigen und schreien. Hinter jeder Tür wohnt ein Kummer. In allen Zimmern wird gelitten, überall ist die Einsamkeit zu Hause. Oft sind die Alltage mühsam und die Feste wollen nicht mehr gelingen. Ich brauche nicht mehr wehmütig zu träumen von all den glücklichen Häusern. Die erleuchteten Fenster lassen mich beten für die Menschen in den Häusern. Ich bringe alle ihre Bewohner vor Gott und befehle sie in ihrer Lebensnot seiner grenzenlosen Barmherzigkeit an. Und dann denke ich an Gott. Und so hat's Paulus ja auch gemacht, an Gott gedacht. Und da weiß er, es erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Da geht es nicht um Träume, da geht es auch nicht von Ernüchterung von Träumen, sondern er weiß, Gott ist da, und zwar heilend und heilsam. Er redet nicht von einem Wunsch oder einer Sehnsucht, sondern er kann das bezeugen. Gott zeigt sich. Es hat mich getroffen. Vor einigen Jahren war im Dezember eine Geburtstagsfeier von einer jungen Dame und da saß die am Tisch und wir irgendwo auch dabei und dann hat sie unter anderem gesagt, Von unserem ehemaligen Jugendkreis ist sonst keiner da. Ist keiner gekommen. Es war bitter. Eine Ernüchterung. Aber Weihnachten ist eine Erinnerung und ein Versprechen. Gott lebt und er kommt zu uns und er ändert. Er beginnt mit der Veränderung. Er kommt freundlich und er liebt die Menschen. Auf Griechisch heißt das Fachwort Philanthropia. Das war damals schon und ist bis heute ein Attribut, mit dem sich vor allem die Herrscher gerne schmücken. Ich bin Philanthrop, heißt das dann heute. An Weihnachten etwas spenden, Mitleid haben, zu teilen vom Überfluss und dann auch darüber reden, ist gut für das Image. Damals zu biblischen Zeiten hatten das die hellenistischen Herrscher erfunden, also die griechisch geprägten und die Kaiser in Rom waren das ja letztlich auch. Sie haben dieses Image regelrecht angestrebt und daran gearbeitet, leutselig zu sein und Philanthrop. So wie heutzutage ja auch zum Beispiel viele Politiker. Vor einigen Jahren im Dezember gab es einen italienischen Ministerpräsidenten, der hat das so ein Bad in der Menge genommen, wie die das eben machen. Und dann hat er irgendwie das Modell vom Mailänder Dom ins Gesicht gekriegt, also wörtlich, und geblutet, zwei Zähne verloren dabei. Das hat ihm sicher wehgetan, körperlich, aber seine Umfragewerte sind explodiert. Die Opposition ist verstummt, war friedlich und er hat dann noch irgendwelche Worte gefunden, dass an Weihnachten der Hass beendet werden soll. Da war er fein raus. Es ging sogar so weit, dass dann in Neapel in Süditalien, die verkaufen da ja viele Krippenfiguren, da gab es dann von ihm Krippenfiguren mit Verband und Bluttropfen. Das hat gewirkt, das war leutselig, hat er gepunktet. Wie gesagt, das hat auch er nicht erfunden, das gab es schon immer, auch zur Zeit von Paulus. Und deshalb steckt da auch wie immer in der Bibel, steckt auch ein Gegensatz drin. Der Paulus sagt, hört mal her, die Herrscher, die wären das gerne, aber ich weiß von einem, der ist's wirklich. Der ist ein wirklicher Herrscher und der ist wirklich menschenfreundlich. Es ist der höchste König, der einzig wahre, der Allmächtige, der Himmel und Erde regiert, der die sichtbare und unsichtbare Welt lenkt, der lebendige Gott. Und das Wichtigste, was es von ihm zu sagen gibt, heißt, er ist freundlich, menschenfreundlich. Er sucht ihre Nähe und er gibt alles andere dafür auf. Er kommt nicht nur mit so einer gepanzerten Limousine her und nimmt gut geschützt ein Bad in der Menge und verschwindet dann wieder, sondern er bleibt im Stall und dann wird er ein Flüchtling, verfolgt und dann lebt er bei der Handwerkerfamilie des Josef von Nazareth. Und als Erwachsener sucht er die Nähe der Menschen und ganz besonders oft die Außenseiter und die Kranken und die Verachteten und die Loser und die, deren Leben geknickt ist und die Sünder. Und dann kriegt er alles ab, nicht nur so ein Modell des Mailänder Doms, sondern die ganze harte Wirklichkeit des Hasses und der Sünde. Aber er bleibt freundlich. Er bleibt den Menschen zugewandt, sogar ein Liebhaber der Menschen. Und das hat an Weihnachten begonnen. Und jetzt schreibt das Paulus ganz knapp, er sagt, dafür gibt's überhaupt keinen menschlichen Grund. Das hat mit menschlichem Tun überhaupt nichts zu tun. Ist ja eigentlich beinahe zu schön, um wahr zu sein. Gott kommt, um zu helfen, um zu unterstützen, um zu retten. Und wir haben es nicht verdient. Und wir müssen es auch nicht verdienen. Und wir müssen es nicht erarbeiten. Und wir müssen nicht dafür bezahlen, auch nicht einen Anteil. Und Gott zieht sich auch nicht beleidigt zurück, wenn wir nicht sofort gebührend reagieren, wenn wir das nicht sofort erkennen, wenn wir nicht sofort zurücklieben, obwohl er genau das will und obwohl er nicht sehnsüchtiger will und erhofft, obwohl er nur darauf wartet. Noch gilt seine Zuwendung grenzenlos und bedingungslos und sie ist felsenfest und verlässlich. Noch liegt sein großes Geschenk da und wartet, dass wir es auspacken. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, das Licht scheint in der Finsternis. Und wer in dieses Licht tritt, der erlebt einen Neuanfang, das Bad der Wiedergeburt, die Erneuerung im Heiligen Geist. Wie es Luther gedichtet hat, das ewige Licht geht da herein in die Welt und gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Verstehen Sie, das gehört zusammen. Das Kind, das damals geboren wurde, der neue Anfang, den Gott gemacht hat, damals, und die Wiedergeburt, die wir erleben sollen und dürfen. Und das ist beides ein Werk des Heiligen Geistes. Das macht beides der Heilige Geist, oder es geschieht gar nicht. Es steht ja im Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria. Ich weiß sehr wohl, dass viele damit Schwierigkeiten haben. Viele sagen, das kann doch nicht sein. Das war auch schon immer so. Schon damals, als das aufgeschrieben wurde und schon zu biblischen Zeiten, waren die Leute auch schon aufgeklärt, dass sie gewusst haben, wie Kinder entstehen. Aber die biblischen Zeugnisse sind eindeutig. Und es ist eben auch klar, wenn das eine Erfindung gewesen wäre, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau, dann war es eine schlechte Erfindung. Das hat schon damals niemand überzeugt. Es kommt im normalen Leben einfach nicht vor. So viel ist wahr. Und es wird auch im Matthäusevangelium ganz offen beschrieben, da wird gesagt, der Josef, also der Verlobte von Maria, das heißt, er war eigentlich schon ein rechtsgültiger Ehemann, aber die Ehe war noch nicht vollzogen. Der Josef war ein frommer Mann. Und fromm heißt in diesem Zusammenhang damals, es war einer, der Gott ernst genommen hat, der es ernst gemeint hat mit Gott. Und für den Josef war klar, meine Maria hat mich betrogen. Da war irgendein anderer Mann. Selbst für ihn war das klar. Und das wird auch ganz offen so beschrieben. Habe mir mal überlegt, wie wohl der Vater der Maria reagiert hat. Irgendwann musste sie es ihm ja sagen, du Papa, ich bin schwanger, und übrigens der Vater ist Gott selber. Kann man nicht vorstellen, dass er es lustig gefunden hat oder überzeugend. Trotzdem, unterm Strich, es wird so berichtet und deshalb kann es eigentlich nur heißen, es ist so gemeint. Der Heilige Geist war der Vater und ist der Vater. Und ich erwähne das alles deshalb, weil der Paulus ja von der Wiedergeburt spricht. Und die Wiedergeburt, also unsere mögliche Wiedergeburt, die hängt genau darin. Und die ganze Nachricht von der Freundlichkeit Gottes und von der Nähe Gottes und von der Rettung durch Gott, der ein Mensch wurde. Das alles fällt zusammen wie ein schlecht gebautes Haus, wenn Gott nicht neues Leben schaffen kann. Wenn Jesus einen menschlichen Vater hatte, dann bleibt von ihm übrig, dass er ein guter und vorbildlicher Mensch war, der sich trotz schwierigster Umstände gut entwickelt hat. Das wäre dann viel, das wäre mehr als man von manchen Menschen sagen kann, auf jeden Fall mehr, als man von mir zum Beispiel sagen kann. Aber es wäre zu wenig für das, wovon die Bibel redet. Es wäre zu wenig für das, was der Apostel Paulus schreibt und ankündigt. Es würde nicht reichen für eine echte Erneuerung. Es würde nicht reichen für eine wunderbare Hoffnung. Es würde nicht reichen dafür, dass diese Welt noch einmal heil wird und gut. Denn das alles muss doch auch der Heilige Geist bewirken. Das kommt doch alles im normalen Leben nicht vor. Im normalen Leben gibt es Ernüchterung und Enttäuschung. Es gibt solche Glücksmomente. Aber keiner kann aus seiner Haut. Wir können umziehen, wir können die Arbeitsstelle wechseln, wir können uns vielleicht auch neu erfinden, andere Haarfarbe, anderer Style, vielleicht eine Diät machen oder mehr Sport. Aber wir wissen es doch alle, das Alte bleibt. Und das ewige Leben, das können wir schon gar nicht machen. Wir können hoffen, verzweifelt hoffen, aber begründet. Das ist ein Werk Gottes. Das will ich sagen. Es ist alles dieselbe Liga wie die Jungfrauengeburt. Das alles heißt, kurz gesagt, Gott greift ein und Gott macht es. Es ist ein Wunder, das Gott geschafft hat und auch mit uns schafft, auch mit Ihnen und mir. Es ist so wie beim Duschen oder Baden, wir kommen verschwitzt und dreckig und ermüdet von der Arbeit und der Vorbereitung und vom Leben. Und dann wird der Schweiß und der Dreck abgewaschen. Es belebt und erfrischt. Manchmal sagen wir ja auch, ich fühle mich wie neu geboren nach einem guten Bad. Und so bietet Gott solches Lebenswasser an, in dem wir uns reinigen und erneuern und beleben können. Unser Leben, das durch die Sünde vermengt ist mit Mühe und Arbeit, Fluch und Dreck, Schweiß und Tränen. Und da ist der freundliche Gott wie ein Bademeister in Jesus da und richtet ein Bad an. Er lädt uns ein, hineinzusteigen und die Sünde abzuwaschen und die Wunden heilen zu lassen und uns vom Fluch befreien zu lassen und die Mühe in Hoffnung verwandeln zu lassen. Das geschieht im Glauben an Jesus. Und nochmal Axel Kühner, er schreibt, wer sein verfluchtes, verdrecktes, verweintes und verschwitztes Leben in die Liebe Jesu eintaucht, wird rein und neu geboren. In einer natürlichen Geburt werden wir Menschenkinder, in einer geistlichen Geburt werden wir Gotteskinder. Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe ist erschienen und hat das Bad eingelassen. Das ist nicht von dieser Welt, so wie Gott nicht von dieser Welt ist, aber es geschieht in dieser Welt, so wie Gott in dieser Welt ist, im Heiland Jesus, dem Christus. Hier wird Gott greifbar. Hier können wir ihm nahe kommen. Hier haben wir Zugang zu ihm. Das Wunder der Geburt damals, der Anfang, es zielt darauf ab, dass mit uns das Wunder der Neugeburt geschieht. Die besten Sätze zu Weihnachten sind meiner Meinung nach von Martin Luther, sind auch andere der Meinung, deshalb sind viele zum Beispiel im Gesangbuch abgedruckt. Da steht, wir fassen keinen anderen Gott als den, der in jenem Menschen ist, der vom Himmel kam. Ich fange bei der Krippe an. Gehen wir mit den Hirten und den Weisen zum Stall und finden den freundlichen Gott, erleben seine schöpferische Potenz des Neuanfangs und lassen uns erfüllen von der Hoffnung des ewigen Lebens. Dazu soll auch das nächste Lied dienen. Wir grüßen den, der zu uns kommt. 852 im roten Heft.
Wir wollen beten. Ich bitte dazu, aufzustehen. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du dich einmischst in unser Leben und in das Geschick unserer Welt. Du begegnest uns in der Menschlichkeit deines Sohnes. Du setzt dich unserer Wirklichkeit aus und du veränderst sie mit der Kraft deiner Liebe. Wir bitten dich, verändere auch uns, lass uns neu werden. Gib uns eine lebendige und zuverlässige Hoffnung. Wir bringen unsere Weihnachtswünsche vor dich, Vater im Himmel, dass dein Wort unter uns wohne. Menschlichkeit und Freundlichkeit in unseren Straßen und Häusern, zwischen großen und kleinen Leuten, zwischen Reichen und Armen, zwischen den Völkern, damit Friede werde auf Erden. Und lass uns unseren Teil dazu tun. Dass wir gute Worte finden, Trost für die Traurigen, Halt für die Haltlosen, Mut für die Schwermütigen, Liebe für die Unglücklichen, Vergebung für schuldig Gewordene. Dein Licht breite sich aus, auch durch uns. Dass wir tatkräftig helfen, den zu kurz gekommenen, den Verfolgten, den Opfern von Streit und Krieg, den Kindern und Jugendlichen auf der Straße, den Hungernden. Lass uns alle deine Herrlichkeit sehen. Unsere Weihnachtswünsche bringen wir vor dich, Vater im Himmel. Gib uns deinen Geist und die Liebe, die wir brauchen, damit dein Wort Gestalt annimmt unter uns. Das beten wir durch Christus, unseren Retter und Herrn. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz zum Schlusslied. Fröhlich soll mein Herz springen. Dazu will ich noch sagen, also die Nummer 36. Und ich habe zu viele Verse ausgesucht, deshalb wird der Posaunenchor die ersten drei begleiten, 1-3. Und dann kommen noch 6-9 und die wird Deborah Kohler an der Orgel begleiten. Das heißt, zwischen dem dritten und vierten Vers gibt es eine kurze Pause. Umzugspause.
Thank you.
Herzlichen Dank allen, die den Gottesdienst so festlich mitgestaltet haben. Zum Posaunenchor kann ich sagen, der wird uns noch ein Nachspiel spielen. Sie können dann ja selber entscheiden, ob Sie dann schon heimgehen zum Mittagessen oder sich das noch anhören. Herzlichen Dank für die Opfer von gestern, für die Arbeit der Missionare aus der Kirchengemeinde, einmal bei der Stallweihnacht in Höhe von 355,42 € und beim Gottesdienst hier 634,48 €. Nicht ganz 1.000 €, knapp. Das Opfer, das Sie heute einlegen, erbitten wir für die Aktion Brot für die Welt nach der Ordnung unserer Landeskirche und schließlich freundliche Einladung zum Gottesdienst morgen am zweiten Feiertag hier um 9 Uhr mit Pfarrer Reinhard Seyer aus Glatten. Und heute am Christfest habe ich noch ein Lied eingebaut vor dem Segen, O du Fröhliche, die Nummer 44. Ich lade Sie ein, wenn Sie mögen, dass Sie dazu aufstehen, dann singt sie es leichter. Nun geht in diesen Festtag mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Musik.